Ja, ihr Lieben, wir sind heute im vorletzten Teil unserer zehnteiligen Predigtreihe. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, boah Mario, du erschlägst uns mit deinen langteiligen Predigtreihen, nicht wahr? Aber es war mir ein großer Genuss, 10 Teile über die 10 Gebote. Und tatsächlich haben wir heute eine kleine Verwechslung oder Vertauschung der Themen. Ich werde heute tatsächlich über das 10. Gebot sprechen, obwohl eigentlich heute der 9. Teil ist. Aber Yasu hat gesagt, nein, Pastor Mario, ich spreche über das Gebot, du sollst nicht lügen. Und wer Yasu mal kennengelernt hat, wenn Yasu predigt, die lächelt dich an, die ist voller Liebe und die tut ihren Finger genau in deine Wunde. Auch wenn du leidest, da lächelt sie weiter. Nicht wahr? Amen. Preis dem Herrn. Wir freuen uns schon auf die Predigt auf nächste Woche von Yasu. Du sollst nicht lügen. Und heute ist du sollst, oder Martin Buber, der berühmte Religionswissenschaftler, würde übersetzen, du wirst nicht begehren. Wow. Und ich möchte trotzdem den Vers im Kontext lesen. 2. Mose 20, Vers 17. Da heißt es, du wirst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du wirst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch seinen BMW, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Amen. Das ist Gottes Wort. Nun, für mich war das heute eine schwierige Aufgabe, über dieses Gebot zu sprechen, denn eigentlich ist der Predigtitel, du wirst nicht begehren, eigentlich ein bisschen irreführend. Denn das Begehren an sich ist keine teuflische Sache, sondern etwas zu begehren ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das etwas zu begehren und das zu befriedigen und nach Befriedigung zu suchen, ist ein menschliches Grundbedürfnis und es ist sogar eine göttliche Gabe. Denn Gott ist ein Gott des Begehrens. Und sie sagt, hoppla, in welcher Irrlehre bin ich jetzt hier gelandet? Gott ist auch nicht ein Gott, der begehrt. Aber ich sage dir, Gott ist ein Gott, der ein flammendes, ein leidenschaftliches Begehren hat. Denn in meiner Bibel steht in Hosea 11, Vers 4, ich habe dich mit Banden der Liebe gezogen, damit du nicht verloren gehst. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott, welcher nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Oder in Hesekiel heißt es, Gott, ich habe kein Gefallen daran, dass irgendeiner verloren geht. Gott hat ein flammendes, ein brennendes Begehren, dass jeder Mensch gerettet wird. Amen. Das ist sein Begehren. Seine Liebe ist voller Feuer. Seine Eifersucht übrigens auch, aber seine Passion am Kreuz, die ist sein größtes Begehren, dass jeder Mensch gerettet wird. Amen. Wie hat Rainer Bonke das immer gesagt? Die Hölle leer und der Himmel bevölkert. Amen. Lass die Hölle für den Teufel und den Himmel für alle Menschen. Amen. Preis dem Herrn. Das ist sein Begehren. Und so wie Gott Begehren in sich hat, in sich trägt, so trägt auch jeder Mensch Begehren. Das ist total gesund. Ich sage mal, guten Appetit, nicht wahr? Denn ein guter Hunger oder ein guter Appetit, das gehört zur Gesundheit. So, wenn wir keinen Hunger haben, wenn wir kein Begehren haben, etwas zu essen, dann musst du zum Arzt. Da kannst du nachlesen, wenn ein Mensch an Appetitlosigkeit leidet, dann können das psychische Störungen sein, dass du einfach zu viel Stress hast auf der Arbeit. Kann aber auch Liebeskummer sein. Oder es können auch körperliche Defekte sein. Dass du krebskrank bist, dass du Drogen missbrauchst, dass du Alkohol missbrauchst. All das sind Anzeichen für nicht gesundes Leben. Begehren nach Nahrung, Hunger und Hunger zu stillen auf der körperlichen Dimension gehört zur Gesundheit und zum göttlichen Existenz des Lebens. So wie Gott dreidimensional ist, so ist auch der Mensch dreidimensional. Es gibt ein körperliches Begehren, so wie Hunger, oder wir haben auch in einem der Teile gesagt, auch Sexualität ist eine Gabe Gottes. Wenn sie im richtigen Rahmen geschieht und wenn sie nach den göttlichen Gebrauchsanweisungen geschieht, dann ist Sexualität nicht nur eine wunderschöne göttliche Idee, sondern sie bringt auch neues Leben hervor. Sie ist ein Segen für die ganze Welt, wenn Kinder dadurch auf die Welt kommen. Aber es gibt auch ein emotionales Begehren. Das Begehren, geliebt zu werden, anerkannt zu werden. Wir haben uns das angewohnt, und ich bin ja so Preuße, ne, wir machen das immer besonders perfekt. Ich habe mir angewohnt, jeden Tag, bevor meine Kinder aus dem Haus gehen, zu sagen, ich liebe dich. Ne? Und meine Kinder immer, ja, Papa, wir wissen es. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Kindern, dass wir ihnen Wertschätzung, dass wir ihnen Liebe geben, dass wir diesen emotionalen Hunger, dass wir stillen. So viele Kinder, die das nicht erfahren haben. Und es gibt ein spirituelles Begehren. Es ist diese Suche danach, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist, wofür bin ich geboren? Dieses Wissen darum, ich bin kein Zufall. Es gibt etwas, wofür ich geschaffen worden bin. Und es gibt etwas, für etwas zu leben, was größer ist als ich selbst. Wir haben gestern Abend, meine Frau und ich, wir haben über die Klimakleber, haben wir eine Dokumentation gesehen. Junge Leute, die sich nicht scheuen, verprügelt zu werden, beschimpft zu werden. Eine junge Studentin sagte in die Kamera, ich bin verhaftet worden. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, meine Zukunft hinzugeben, damit diese Welt gerettet wird. Weißt du, da ist dieses Begehren bei jungen Leuten. Wir können ja über die Methoden, können wir ja gleich beim Kaffee noch drüber streiten. Nicht wahr? Vielleicht bist du auch schon im Stau hängen geblieben. Aber weißt du, da ist diese Leidenschaft, ich möchte mein Leben hingeben für ein größeres Ziel als ich. Das ist in jedem Menschen eingewurzelt. Ich weiß, ich möchte für etwas höheres leben als ich selbst bin. Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert, er war der Begründer der katholischen Scholastik. Er hat seine 5 Wege veröffentlicht. Er war jemand, der gesagt hat, Wissenschaft und Glaube sind kein Widerspruch, sondern sind etwas, was sich einander ergänzt, ist etwas, was in Korrespondenz steht. Er sagt, weil ich glaube, möchte ich verstehen. Und weil ich verstehe, werde ich glauben. Und Thomas von Aquin hat so die, platt gesagt, die 5 Gottesbeweise. Er wusste natürlich auch, dass man Gott nicht beweisen kann. Gott kann man nicht beweisen. In dem Moment, wo du Gott beweisen kannst, ist Gott nicht Gott. Aber er hat 5 Hinweise formuliert, wo er gesagt hat, und das war sein 5. Argument, dass es einen Gott geben muss, er nannte es den teleologischen Beweis, den hinführenden, ein Beweis, es gibt etwas, was auf etwas hinweist, was du im Moment nicht sehen kannst. Er sagte, die Tatsache, dass du Hunger hast, ist der Hinweis darauf, dass es etwas zu essen geben muss, auch wenn dein Kühlschrank leer ist. Der Hunger ist der Hinweis darauf. Die Suche, die Sehnsucht nach Liebe ist der Hinweis darauf, dass es eine wirkliche, echte Liebe geben muss, auch wenn du in einem Umfeld lebst, wo du keine Liebe erfährst. Und er sagte auch, die Tatsache von Millionen von Religionen, was ja von Atheisten oft als Argument genommen wird, es kann ja keinen Gott geben, weil es so viele verschiedene Religionen sind. Thomas von Aquin hätte gesagt, nein, das ist eher der Hinweis, dass es eine Sehnsucht gibt, ein Verlangen gibt, es gibt etwas, was größer ist als ich. So, das heißt, Begehren ist etwas ganz Natürliches, ist etwas Göttliches. Jeder von uns hat ein Begehren. Aber das 10. Gebot ist ausgerichtet auf das toxische Begehren. Das ist jetzt schon deutlich. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Videos, diese Reportage gesehen habt von Amerika. Es gibt eine neue Droge, ich glaube, sie heißt Fentanyl. Und ganze Stadtteile von Amerika, wo junge Leute ihren Verstand verloren haben, wo furchtbare Krankheiten aufkommen und sie wie Tiere leben auf der Straße. Missbrauch von Drogen, Missbrauch von Alkohol. Und Menschen werden krank, der Körper zerstört sich. Das ist, wenn wir das gesunde Begehren austauschen
gegen toxisches Begehren. Wir haben im Moment eine schwierige Debatte auch in Deutschland über die neue Gesetzgebung über Cannabis. Und viele Ärzte warnen davor, dass Cannabismissbrauch in der Jugend bis zum 25. Lebensjahr auch das Gehirn verändert. Und man zerstört sich selbst. Das heißt, das 10. Gebot, nicht zu begehren, die Frau deines Nächsten, nicht den Knecht, den Angestellten der anderen Firma oder das Auto oder das Haus des Nächsten, es ist alles basiert auf der Lüge des Vergleichens. Ich glaube, wir leben in einer der schwierigsten Zeiten überhaupt, mit Instagram, mit Facebook. Wir sind die ganze Zeit am Schauen und am Vergleichen und wir nähren den Neid in unserem Herzen. Schauen uns das tolle Leben an unserer Nachbarn. Ihr tolles Auto, ihre tolle Yacht, ihre tolle Frau. Natürlich alles mit Photoshop unterstützt, nicht wahr? Das ist alles eine Lüge. Das macht uns kaputt, statt auf das zu schauen, was Gott uns geschenkt hat, uns zu vergleichen mit anderen. Denn es ist eben nicht der Besitz, den ein Mensch glücklich machen kann, oder die Frau oder die Ehe. Nein, nein, das sind alles Nebenprodukte von jemandem, der sein Glück gefunden hat in Gott. Und auch die Frau des Nächsten zu begehren, ich sage immer, das Gras ist nicht grüner im Garten deines Nachbarn. Das ist einfach so. Wenn du Schwierigkeiten hast in deiner Ehe, denke nicht, dass es in einer anderen Ehe besser ist, nicht wahr? Als ich ganz junger Pastor war, habe ich mal einen Anruf bekommen und jemand sagte, Pastor, ich habe gehört, Sie machen auch Krankenbesuche. Ich sage, ja. Würden Sie mich auch besuchen? Ich habe Krebs im Auge. Mein Auge muss herausoperiert werden. Würden Sie für mich beten? Natürlich. Hat mir die Adresse gegeben, bin dorthin, habe erst gedacht, wow, bin an der falschen Adresse. Große Villa, großer Mercedes, großer Porsche. Nicht wahr, bin ich reingekommen. Großer Perserteppich, hat er mir erklärt, 30.000 Euro. Wow, war nicht schlecht beeindruckt. Aber er war krank, er hatte Krebs in seinem Auge. Und wenn ich bete, manchmal passiert mir das, wenn ich bete, kriege ich ein SMS vom Himmel. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie was? Gott sagt mir, dass ich Ihnen sagen soll, dass er Ihre Sünden vergeben hat und dass Sie sich auch Ihre Sünden vergeben sollen, weil er Ihnen vergeben hat. Und er fing an zu weinen. Und er sagte, Herr Pastor, ich habe mit der Frau meines besten Freundes habe ich Ehebruch begangen und ich kann mir das nicht vergeben. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Es gibt jemanden, der alle Schuld und jedes Gericht auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus. Und dann haben wir da weinend auf seinen 30.000 Euro Perser haben wir gekniet. Ne, und hat er sein Leben Jesus gegeben. Gut, ich meine, sein Auge wurde amputiert, aber er hat sein Leben Jesus gegeben. Amen. Das ist etwas, was deinen spirituellen Hunger erfüllen kann, befriedigen kann. Das ist nicht die Frau deines Nächsten. Das ist nicht das Auto. Das ist nicht, kein Besitz kann das füllen, wonach du hungerst. Denn Jesus sagt in Johannes 6, Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Und jetzt sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Und Jesus spricht in Vers 51, ich bin das Brot des Lebens. Amen. Halleluja. Jesus, er wusste um diese Vertauschung. Es gibt Speise, die verdirbt. Und es gibt die ewige Speise. Jesus ist das Brot des Lebens. Amen. Jesus ist das Brot, das niemals vergeht. Der Philosoph Walter Stevens sagt, die Unzufriedenheit in meinem Leben ist der Beweis, dass es einen ewigen, unveränderlichen Segen gibt. Henry Gibson, ein weiterer Philosoph, sagt, wenn du die Lebenslüge eines Menschen nimmst, verlieren sie all ihr Glück. Die Lebenslüge lautet, dies oder jenes muss mich glücklich machen, was mich nicht glücklich machen kann. Jesus hat die Menschen gespeist mit Brot, ihr kennt die Geschichte. Aber dieses Brot, es ist vergangen. Alles, was wir essen, ist gestorben, damit du weiterleben kannst. Jesus, er ist das Brot des Lebens. Er ist der, der demonstriert hat. Und das feiern wir immer beim Abendmahl, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir leben können. Er demonstriert den Gott, der Mensch wird, den Gott, der gebrochen wird aus leidenschaftlicher Liebe für dich, damit du leben kannst am Herrn. Jesus spricht in Vers 53, wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, am Herrn. Ich möchte dich heute einladen, näher zu Jesus zu kommen. Ich möchte dich heute fragen, hast du ein brennendes, ein leidenschaftliches Begehren? Weißt du, das 10. Gebot befähigt uns ja, frei zu werden von toxischen Begehren. Du wirst nicht begehren. Die Frau deines Nächsten, den Knecht deines Nächsten, das Rind deines Nächsten, all den Besitz deines Nächsten. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben das erkannt. Das 10. Gebot ist Gottes Upload, Gottes Download, dass wir fähig werden, nicht in Sünde zu leben. Aber weißt du, manche Menschen, auch Christen, sind manchmal enttäuscht vom Leben. Wir kennen all die Geschichte von den Millionären, die sagen, ja, Reichtum macht nicht glücklich. Aber wenn wir jung sind, dann haben wir doch diesen Wunsch. Aber wenn ich nur die richtige Frau finde, wenn ich nur den richtigen Job finde, wenn ich nur reich werde, dann werde ich Zufriedenheit finden. Nur um mit 50, 60 Jahren herauszufinden, es hat mein Leben nicht zufriedengestellt. Wir versuchen den spirituellen Hunger in uns mit vergänglicher, verderblicher Speise zu stillen und wir sind enttäuscht und verbittert. Enttäuscht von unserem Ehepartner, der sich verändert hat während der Jahrzehnte Ehe. Enttäuscht von unserer Firma, mit der wir so mit leidenschaftlich angefangen haben zu arbeiten. Enttäuscht vom Leben, enttäuscht von der Familie. Und ich sage, herzlich willkommen im normalen Leben. Enttäuschung gehört dazu. Wer Liebe will, der darf verletzt werden. Amen. Oh, ich hatte nicht gedacht, dass ich hierfür eine Amen kriege. Es sind doch einige, die sind schon ernüchtert. Weißt du, viele sind so bitter enttäuscht, weil sie versucht haben, ihren Partner, ihren Job oder Besitz zu nehmen, um ihren spirituellen Hunger zu stillen. Wir haben unsere Kinder zum Gott gemacht, wir haben unseren Ehepartner zum Gott gemacht. Da ist der Denkfehler. Weißt du, ich weiß, es ist vielleicht jetzt nicht gerade der richtige Zeitpunkt, Till Lindemann und Rammstein zu zitieren, aber ich tue es trotzdem. Ne? Er sagte, ich liebe nicht, dass ich was liebe. Ich mag nicht, dass ich was mag. Was ich liebe, das wird verderben. Ja, richtig. Das ist genau das, was Jesus Christus sagt. Sorry, dass ich heute Till Lindemann und Jesus auf eine Plattform stelle. Aber das ist es, was Jesus sagt. Ihr wirkt nicht für die Speise, die verdirbt. Und weißt du, was Till Lindemann für uns für eine Perspektive hat? Mach dich selbst tot. Werde zu einem lebenden Toten. Werde zu einem Zombie. Begehre nicht mehr. Liebe nicht mehr. Dann wirst du nicht enttäuscht. Aber ich sage dir, das ist nicht das, was der lebendige Gott für dich hat. Amen. Gott möchte nicht, dass wir wie Zombies durch die Gegend laufen. Lebendig tot. Ne? Sondern wir wollen lebendige Christen sein, die erfüllt sind mit einem feurigen Begehren. Amen. Bist du heute bereit, dieses feurige Begehren von Gott zu empfangen? Amen.
Und ich spüre einfach, der Heilige Geist ist heute hier. Und manche werden heute, einer wird heute berührt mit diesem feurigen Begehren von Gott. Amen. Denn Jesus, er spricht in Markus 11, Vers 22 bis 26, da sagt er zu seinen Jüngern, habt Glauben an Gott. Oder andere übersetzen, habt den Glauben Gottes. Amen. Das ist schon allein eine Predigt wert, nicht wahr? Und dann sagt er weiter, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, was geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Amen. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nun, sorry. Immer noch ein bisschen angeschlagen, es muss das Wetter sein. Amen. So, und hier heißt es im Griechischen, sorry, ich will nicht immer so das Griechische raushängen lassen, weil das tut manchmal nicht so gut, aber jetzt ist es nochmal wichtig, dass ich nochmal hier das Griechische nochmal erkläre. Alles, was ihr betet und bittet, dieses Wort bittet heißt aiteo. Und man kann es auch übersetzen mit einfordern, begehren. Wow, so darf man beten als Christ? Beten und begehren? Begehren, oh, das ist etwas Unreines. Nein, weißt du, was Markus hier ausdrücken will? Das ist so, wie wenn du zur Sparkasse gehst. Ich weiß, ihr seid alle schon modern, postmodern, ihr geht zum Automaten, oder? Meine Mutter, die geht noch prämodern zum Schalter, weißt du, da wo die Sparkassenangestellten sind. Ne? Habe ich früher auch gemacht. Ne? Dann geht sie dorthin und dann sagt sie, ich möchte 200 Euro abheben. Wenn ich oder du dahin gehen würde zum Sparkassenschalter und du würdest auf deine Knie fallen und sagen, oh, liebe Frau, seien Sie doch gnädig mit mir, können Sie mir etwas geben von meinem Konto? Weißt du, wenn sie freundlich wäre, dann würde sie um ihren Schalter rumgehen und dich hochheben und sagen, lieber Herr, liebe Dame, wir sind hier in der Sparkasse. Das läuft hier nicht so. Sie machen eine Abhebungsforderung. Das heißt, Sie sagen mir ganz genau, wie viel Sie wollen und ich gucke, ob Ihr Konto gedeckt ist. Und siehe da, dein Konto ist gedeckt. Und soll ich dir etwas sagen, wenn wir zu Gott kommen, dann dürfen wir aiteo, dann dürfen wir begehren und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich schon gesegnet hast. Soll ich dir eine fröhliche Nachricht geben? Epheser 1, du bist gesegnet mit Gottes geistlich, mit jedem geistlichen Segen. Dein Konto ist gedeckt im Himmel. Amen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, dein Konto ist gedeckt im Himmel. Amen. Preis dem Herrn. Wir sollen beten mit einem heißen, mit einem flammenden Begehren. Das ist das, so wie es mir im Moment mit Alfter geht. Weißt du, ich bin kein Umstandschrist. Ich sage nicht, weil Gott mir jetzt eine Tür zugemacht hat, dass das war's mit Alfter. Ich habe in meinem Herzen, Gott möchte Gemeinde in Alfter bauen. Amen. Ich glaube, Apostelgeschichte 18, Gott hat zu mir gesprochen, da ist noch ein großes Volk in Alfter. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte beten und begehren. Das ist ein flammendes Begehren, das Gott mir ins Herz gelegt hat. Und je näher wir zu Jesus kommen, je mehr wir das Brot des Lebens essen, desto mehr erfüllt werden wir erfüllt mit diesem flammenden Begehren. So wie Zachäus in Lukas 19, Vers 2. Was für ein Mann. Er war klein, er war ein Zöllner, er war der bestgehasste Mann in ganz Israel. Er hat sich bereichert durch seine Gewalt, durch seinen Betrug an seinen Nachbarn. Und er war nicht zufrieden. Er hat seine Nachbarn ausgebeutet, er hatte wahrscheinlich das größte Haus in der Stadt, hatte Esel und Ochsen, die er seinen Nachbarn abgenommen hat. Ich glaube, er hat tausendfach das zehnte Gebot gebrochen. Aber er war innerlich ein Bettler. Er war hungrig. Und dann heißt es hier in Vers 3, und er begehrte. Hier haben wir es wieder, das Wort. Er hat ein Begehren. Er wollte Jesus sehen.
Aber er hatte ein Problem.
Er war nur klein. Wahrscheinlich war er gehänselt worden sein ganzes Leben. Da war ein emotionales Loch in seiner Psyche. Das war sein Psychogramm. Wurde nie gesehen, immer übersehen. Ja? Musste man sich immer ein bisschen hinab. Ach, du bist auch noch da. Und er hat alles getan, damit er gesehen wurde. Gesehen wurde in Anführungszeichen. Damit er Anerkennung bekam. Und er hat es gesucht in Reichtum. Er hat es nicht bekommen. Er war hungrig. Er war am Verhungern. Innerlich. Aber Jesus kam. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Aber er hatte ein Problem. Er konnte Jesus nicht sehen, weil er war klein. Also kletterte er auf diesen Baum. Er tat alles, um Jesus zu sehen. Und Jesus kam, alle haben ihn gefeiert, alle haben schon Wetten gemacht. Jesus kommt zu mir zum Mitteisen. Ich habe die großen Klopse, bei mir ist der schönste Sauerkraut, nicht wahr? Die Pharisäer wollten ihn natürlich sofort haben. Und er sieht Zachäus auf dem Baum. Glaubst du, dass Jesus genau wusste, wer er war? Das hat ihm auch jeder bestimmt gesteckt. Der ist the non-wanted person in unserem Dorf, hat ihm bestimmt jeder gesagt. Aber Jesus bleibt stehen. Und weißt du, was Jesus sagt zu Zachäus? Ich muss. Hast du es gelesen? Ich muss. Ich muss. Ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da ist auch ein Begehren in Jesus. Wusstest du das? Dass Jesus ein Begehren hat nach dir? Dass er in deinem Haus bleiben muss? Dass er zu dir kommen muss, ja. Und wenn Jesus meine Geschichte kennt, ja, er kennt deine Geschichte. Das ist übrigens der große Joker. Jesus kennt jede einzelne Sünde, aber sein Begehren ist, bei dir zu sein. Amen. Er kam für die Sünde. Er kam für die Ausgestoßenen. Und dann haben sie zusammen gegessen. Und der Hunger von Zachäus wurde gestillt. Nicht dieser. Wir haben gegessen, aber nicht dieser wurde gegessen, sondern sein innerer Hunger. Er fand in Jesus, was er sein ganzes Leben gesucht hatte. Jesus sah ihn. Gott liebt dich. Und dann geschieht das Witzige. Und er steht auf, geht an seinen Tresor und sagt, heute gebe ich die Hälfte meines Besitzes in Arm. Wow. Und jeden, den ich betrogen habe, den ich übervorteilt habe, den gebe ich vierfach zurück. Jüdisches Gesetz. Hey, was ist passiert? Er erkannte, ich habe versucht, mit Speise, die vergänglich ist, den spirituellen Hunger zu stillen. Nur Jesus füllt dich mit seiner Zufriedenheit. Jesus ist das Brot des Lebens. Er begehrte. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, heute flammendes, göttliches Begehren zu empfangen? Jesus möchte dir heute dieses Begehren schenken. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden. Und hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, denn ihr seid meine Nachfolger. Amen. Psalm 37, Vers 4, ein für uns fremdartiger Vers, wenn ihr Verlangen habt nach Gott, habe deine Lust an dem Herrn. Wow, das passt irgendwie nicht her. Lust, Begehren am Herrn, das passt nicht zusammen, das ist nicht heilig. Doch, Gott möchte, dass du begehrst ihn. Und dann kommt's, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir mit ihm vereint werden, dann wandelt sich unser Begehren. Dann begehren wir nicht mehr die Frau unseres Nächsten. Dann wissen wir, das Gras ist da auch nicht grüner. Dann begehren wir nicht mehr das Haus oder den Besitz des anderen, sondern dann begehren wir das, was Gott begehrt. Amen. Und ich möchte dich heute einladen, dass du dich heute im Heiligen Geist aussetzt und dass du sein Begehren empfängst. Ich weiß, hier sind Menschen, die brauchen eine Begegnung mit Gott. Die brauchen eine Antwort für ihre Gebete. Und ich möchte eins sagen. Gott will nicht deine durchstrukturierten, rhetorisch richtigen Gebete. Gott schaut auf dein Herz. Amen. Ist der Mann am Kreuz ein Mörder? Und er schaut zu Jesus rüber. Absolut dogmatisch daneben, 6-. Herr, wenn du in deinem Reich bist, denk an mich. Theologisch 6-. Weißt du, was Jesus sagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gott schaut nicht auf deine durchstrukturierten Gebete, ob alles richtig formuliert war, 1, 2, 3, 4, sondern Gott schaut auf dein Herz. Amen.